Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Über diese Anweisung Jesu aus der Bergpredigt habe ich ja das letzte Mal gesprochen. Jesus warnt uns hier ja, über andere Menschen den Stab zu brechen. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch noch an die Geschichte mit den zwei Männern und dem geklauten Regenschirm. Für den anscheinend Bestohlenen war es ja ganz klar, wer diese Diebe waren. Und dass diese Leute, die er ja in Verdacht hatte, sowieso alle Sträuche sind. Bis sich schließlich herausgestellt hat, dass der größte Strolch ja er selber war. Weil er nämlich diesen Schirm, diesen Regenschirm, am Ort seines letzten Ehebruchs vergessen hatte. Eine, wie ich finde, sehr eindrückliche Geschichte. Aber stehen wir nicht alle in dieser Gefahr? Sind wir nicht alle sehr schnell dabei, andere abzuurteilen und den Stab über sie zu brechen? Und selber sind wir kein Haar besser. Und deshalb warnt uns Jesus ja davor, uns ein letztes Urteil über jemanden anzumaßen. Weil dieses Richten, dieses Aburteilen des anderen für uns eben auch sehr schnell zum Bumerang werden kann. Weil wir dann selber mal in unserem eigenen Maßstab gemessen werden. Und deshalb mahnt uns ja auch Jesus, zuerst einmal vor der eigenen Türe zu kehren, bevor wir andere verurteilen. Doch das ist ja noch nicht alles, was Jesus zu diesem Thema zu sagen hat. Denn auch der Vers 6 in Matthäus 7 gehört noch dazu. Und dort heißt es in Matthäus 7, Vers 6, ich warte einen kurzen Moment, bis ihr es aufgeschlagen habt, Matthäus 7, Vers 6, da heißt es, gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Ich denke, jeder von euch kennt wahrscheinlich diese Redensart oder diese Redewendung, dass wir unsere Perlen nicht vor die Säue werfen sollen. Und damit meint man eben, dass wir niemandem etwas Wertvolles oder Kostbares anbieten sollen, der das nicht zu schätzen weiß. Und genau das macht Jesus hier deutlich, wenn er gewisse Menschen im Hinblick auf die Wahrheit mit Hunden und Schweinen vergleicht. Ein sicherlich ja sehr bemerkenswerter Vergleich. Und dazu muss man natürlich auch wissen, dass zur Zeit Jesu Hunde nicht die Rolle spielten wie bei uns. Sie waren nicht die zahmen Haustiere wie heute, zumindest nicht in der Regel, sondern wütende, gefährliche, halbwilde Tiere. Wahrscheinlich geht es hier um die dort in Palästina lebenden Paria-Hunde. Sie lebten von dem, was sie fanden, oder was ihnen eben vorgeworfen wurde. Sie waren quasi die Aasfresser in den Ortschaften. So lesen wir zum Beispiel in 1. Könige 14, Vers 11 folgende Gerichtsankündigung über den bösen König Jerobeam. Wer von Jerobeam in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Und wer auf dem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. So war es übrigens auch bei der gottlosen Königin Isabel. Ich denke, ihr kennt sie. Sie war die Frau, um deren Willen der große Prophet Elia um sein Leben gerannt ist. Eine fürchterliche Person. Aber genauso schrecklich war eigentlich auch ihr Ende. Sie wurde ja dann schließlich von mehreren Hofbeamten quasi wie ein Müllsack aus dem Fenster geworfen. Und ihre Leiche anschließend von Hunden fast mit Haut und Haaren gefressen. Nur noch der Schädel, die Füße und die Handteller waren übrig geblieben. So könnt ihr es in 2. Könige Kapitel 9 ab Vers 33 nachlesen. Ja, Hunde räumten eigentlich mit allem auf, was irgendwie genießbar war. Sie bildeten also so eine Art Gesundheitspolizei. Der Name allein war schon schändlich. Während Schweine ja für alles standen, was unrein war und außerhalb allem erlaubten. Aber die entscheidende Frage ist ja jetzt, auf wen wendet Jesus dieses Bild an? Wen vergleicht unser Herr hier mit Hunden und Schweinen? Ist es etwa eine Aufforderung, den Ungläubigen das Evangelium zu versagen? Nun, verschiedentlich werden Hunde als Synonym für die Nationen oder Heiden benutzt. So heißt es zum Beispiel im Psalm 22, Vers 17, den Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Oder denken wir an die Begegnung Jesu mit der kanaanäischen Frau in Matthäus 15. Sie kam ja zu ihm, um ihn für ihre Tochter zu bitten, die schlimm besessen war. Und was war seine Antwort? Was hat Jesus dieser Frau geantwortet? Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Ganz schön hart, oder? Wenn man mit einem Hund verglichen wird. Aber das Schöne war ja, sie ließ sich nicht beirren. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Es gab also auch schon damals Haushunde. Aber dieser Glaube hat Jesus so beeindruckt, dass er ihre Bitte erhört und ihre Tochter geheilt hat. Von daher bin ich auch sicher, dass Jesus hier nicht von den Heiden, das heißt von Nicht-Israeliten gesprochen hat. Er spricht hier überhaupt nicht von einer bestimmten Menschengruppe. Schließlich heißt es ja auch im Missionsbefehl, geht hin in alle Welt und predige das Evangelium aller Kreatur. Das heißt, Jesus möchte ja, dass wir allen Menschen ohne Ausnahme, ob Mann oder Frau, alt oder jung, reich oder arm, gebildet oder ungebildet, schwarz oder weiß, Juden oder Nichtjuden, das Evangelium verkündigen. Das ist ja unser Auftrag. Aber wen meint Jesus dann mit den Hunden und Schweinen? Auf wen wendet Jesus diesen Vergleich an? Nun, ich denke, Jesus redet hier von Menschen, die entschieden gottlos bleiben wollen. Die göttliche Wahrheiten mit Füßen treten und auf unsere Predigt über die Ansprüche Christi mit Schimpfen oder sogar mit Gewalt reagieren. So heißt es ja zum Beispiel in Offenbarung 22, Vers 15, draußen sind die Hunde, und da sind ja nicht die Vierbeiner gemeint, und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Das sind also letztlich Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, die ungläubig sind und Jesus ganz bewusst als ihren Herrn ablehnten. Das wird eigentlich auch aus der Stelle in 2. Petrus 2, Vers 22 deutlich, wo Petrus Menschen, die sich zum Christentum bekannt hatten, dann aber ohne Bekehrung in ihr altes Leben oder in ihr altes Umfeld zurückgingen, als Hunde und Schweine bezeichnet. Wörtlich heißt es dort, es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespeih und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Das heißt, die Natur dieser Menschen hat es sich nicht wirklich verändert, obwohl sie mal eine Zeit lang dabei waren. Aber sie waren nicht bekehrt, sie waren nicht wiedergeboren. Sie hatten keine neue Natur. Denn seht ihr auch, eine gewaschene Sau ist immer noch eine Sau. Ihr könnt ihr sogar eine Fliege umbinden oder eine Krawatte. Das ändert nichts daran, dass sie immer noch ihre Schweinenatur hat und sich deshalb gerne im Kot wälzt, weil es eben ihrer Natur entspricht. Und so kann man wohl sagen, dass jeder, ob Jude oder Heide, der vom wahren Gott des Himmels nichts wissen will und darüber lacht und lästert, mit einem Hund beziehungsweise mit einem Schwein verglichen wird. Ja, Jesus spricht hier eigentlich von allen Menschen, die meinen, ohne Gott auskommen zu können. Die über das Evangelium spotten und sich darüber lustig machen. Und ihnen gegenüber gibt Jesus jetzt die Anweisung, gebt nicht das Heilige den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Doch was meint Jesus eigentlich mit das Heilige und den Perlen? Nun, grundsätzlich ist ja das, was Gott gehört, heilig. Das heißt, was in Übereinstimmung mit der Natur Gottes ist, das ist heilig. Es ist eine Eigenschaft, die allein auf Gott selber zutrifft. Denn er allein ist heilig. Und deshalb kommt er sicherlich nicht von ungefähr, dass wir diesen Ausdruck, das Heilige, gerade im Alten Testament immer wieder in Verbindung mit dem Heiligtum finden. Dort gab es das Heilige, das heißt den vorderen Teil der Stiftshütte. Die Geräte wurden das Heilige genannt. Auch das Opferfleisch war das Heilige. Das alles waren letztlich Hinweise und Bilder für Christus selber, die sich ja dann in seiner Person erfüllt haben. Und dafür spricht sie auch in eindrücklicher Weise Lukas 1, Vers 35, wo der Engel Gabriel zu Maria folgende Worte spricht. Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch, wie geht's weiter? Das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Es geht also bei diesem Heiligen, diesen Perlen, um die Botschaft des Evangeliums, um die Botschaft vom Reich Gottes, von dem er ja selber in dieser unvergleichlichen Predigt spricht, in der Bergpredigt. Und dieses kostbare Evangelium, diese frohe Botschaft von Jesus Christus, sollen wir eben jetzt nicht vor die Hunde bzw. vor die Säue werfen. Doch wie passt diese Aussage eigentlich zu den unmittelbaren Versen vorher? Ist diese Aussage denn nicht unvereinbar mit dem bisher Gesagten, also über das, was ich letztes Mal gesprochen habe? Ist das nicht gar ein Widerspruch? Wir sollen doch nicht richten und andere aburteilen, oder? Und jetzt werden wir aufgefordert, das Heilige nicht den Hunden zu geben und unsere Perlen nicht vor die Säue zu werfen. Nur um eine ausgewogene und vollständige Sicht der Dinge diesbezüglich zu haben, ist dieser Vers 6 eben enorm wichtig. Denn hätte Jesus hier mit Vers 5 geendet, hätte das ohne Zweifel zu einem falschen Standpunkt geführt. Nämlich grundsätzlich jegliche Unterscheidung und jedes Urteil zu unterlassen. Und als Folge davon gäbe es keine Gemeindezucht, sondern chaotische Verhältnisse im ganzen christlichen Wandel. Irrlehrer könnten nicht entlarvt und auch kein Urteil über ihre Lehre gesprochen werden. Jeder hätte doch Angst, einen Irrlehrer zu verurteilen. Oder andere auf ihr sündiges Verhalten anzusprechen. Denn schließlich dürfen wir uns ja wohl nicht zu Richtern aufspielen, oder? Wer sind wir denn, dass wir über andere urteilen? Und von daher ist dieser Vers 6 von enormer Bedeutung, weil er uns nämlich herausfordert zu unterscheiden, um in rechter Art und Weise mit Menschen umzugehen. Denn wenn Jesus uns ja auffordert, das Heilige nicht den Hunden zu geben und unsere Perlen nicht vor die Säue zu werfen, dann sind wir ja aufgerufen, uns ein Urteil zu bilden. Doch wie soll ich das tun, wenn jedes Richten im Sinne von Beurteilen untersagt ist. Nein, Jesus erwartet von uns sehr wohl, dass wir uns ein Urteil bilden. Dass wir Menschen aufgrund dessen, wie sie handeln, wie sie leben, wie sie sich verhalten und auch reden, einordnen und dementsprechend behandeln. Es gibt ein richtig und falsch. Und der Maßstab ist das Wort Gottes. Fortwährende Sünde darf in der Gemeinde nicht geduldet werden. Aber dazu gehört eben jetzt auch, dass wir das Heilige nicht den Hunden geben und unsere Perlen nicht vor die Säue werfen. Doch was bedeutet das jetzt konkret? Welche Konsequenzen sollen wir daraus ziehen? Nun, das bedeutet zum einen, dass wir Menschen, die entschieden gottlos bleiben wollen, nicht verpflichtet sind, weiter das Evangelium zu bringen. Denkt hier zum Beispiel an Paulus und Barnabas in Apostelgeschichte 13. Paulus predigte dort in Pisidien fast der ganzen Stadt. Und wie war die Reaktion der Juden? Wir lesen es in Apostelgeschichte 13, Vers 46. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Und wie war daraufhin die Reaktion von Paulus und Barnabas in Vers 46? Paulus und Barnabas sprachen freimütig: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Paulus predigte ihnen nicht mehr. Er hat ihnen das Heilige, das Evangelium von Jesus Christus nicht mehr angeboten. Das gleiche Verhalten sehen wir in Korinth. In Apostelgeschichte 18, Vers 6 lesen wir: Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt. Ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Wir haben es hier also mit Menschen zu tun, denen die Wahrheit präsentiert wurde. Aber sie verhielten sich genauso, wie der Herr sie hier beschrieben hat. Wie Hunde und Schweine wandten sie sich um, widerstanden, lästerten und zertraten die Wahrheit unter ihren Füßen. Und Paulus hat reagiert, indem er ihnen das Evangelium nicht mehr angeboten hat. Er hat ihnen den Rücken zugewandt, weil sie das Evangelium ablehnten und unfähig waren, es in rechter Art und Weise zu würdigen. Fortan ging er zu den Heiden und wurde ja so der große Heidenapostel. Oder denkt an Jesus selber. Auf die Fragen des Statthalters Pontius Pilatus geht Jesus ein. Und bei Herodes, der von Jesus ja so gerne Zeichen und Wunder demonstriert haben wollte, dem antwortet der Herr mit keinem Wort. Er hat sich überhaupt auf keinen Wortaustausch mit ihm eingelassen. So lesen wir es in Lukas 23, Vers 9. Er, also Herodes, befragte ihn aber mit vielen Worten. Er jedoch antwortete ihm nichts. Nichts. Kein Aufruf zur Buße. Kein Wort über das Heil. Kein Zeichen und auch kein Wunder. Nichts, gar nichts. Und warum? Weil wir das Heilige nicht den Hunden geben und unsere Perlen nicht vor die Säue werfen sollen. Es bringt nichts, Menschen, die das Evangelium mit Verachtung und Spott verworfen haben und bewusst auf ihrem Standpunkt beharren, das Evangelium zu verkündigen. Das ist genauso sinnvoll, wie Perlen vor die Säue zu werfen. Sie können damit nichts anfangen. Oder habt ihr schon mal ein Schwein gesehen, das sich über Edelsteine freut? Meint ihr, die wissen das zu schätzen und wedeln mit dem Schwanz, wenn ihr ihren Napf mit Diamanten auffüllt? Ganz sicher nicht. Für sie sind auch die größten Schätze wertloses Zeug, weil sie den Wert davon nicht erkennen. Und deshalb gehen sie achtlos darüber hinweg. Ja, sie treten diese Dinge sogar in den Schmutz, weil sie für sie keine Bedeutung haben. Seht ihr, und genauso bringt es auch nichts, Menschen, die lästern und bewusst gottlos bleiben wollen, das Evangelium zu verkündigen. Sie erkennen das Heilige nicht an. Geistliche Perlen haben für sie keinen Wert. Ja, Gott selber ist für sie hassenswert. Damit mich jetzt aber keiner falsch versteht, das bedeutet natürlich in keinster Weise, wie schon vorher mal erwähnt, dass die Verkündigung des Evangeliums an Ungläubige verkehrt wäre. Natürlich nicht. Das ist und bleibt unser Auftrag. Wir sollen immer und überall Zeugen sein. Und wo immer möglich, sollen wir die gute Botschaft mündlich oder auch schriftlich weitergeben. Das ist gar keine Frage. Aber was wir brauchen, und das ist eben eine weitere Konsequenz aus diesem Wort, ist Unterscheidungsvermögen. Mit was für Menschen haben wir es zu tun? Was für Menschen haben wir vor uns? Jesus ist mit den hochmütigen Pharisäern ganz anders umgegangen als mit den Zöllnern und Sündern. Er ist mit dem Pilatus anders umgegangen als mit dem Herodes. Und das ist auch für uns wichtig. Wir müssen die Unterschiedlichkeit der Menschen anerkennen und zu unterscheiden wissen. Und seht ihr, nichts ist unbiblischer, als rein mechanisch das Evangelium zu bezeugen. Und ich denke, gerade an diesem Punkt werden wir oft schuldig. Dass wir zwar das Evangelium weiter sagen und bezeugen, aber oft in einer rein automatischen Art und Weise. Das heißt, egal mit wem ich es zu tun habe, die Darlegung ist immer gleich. Das Evangelium wird immer gleich angeboten, immer nach demselben Muster. Aber seht ihr, das ist nicht richtig. Wir müssen vom Menschen ausgehen, dem wir es sagen. Wen haben wir denn vor uns? Wie ist denn seine Situation? Hat Gott zum Beispiel sein Herz schon vorbereitet? Hat dieser Mensch schon Sündenerkenntnis? Erkennt dieser Mensch, dass er verloren ist? Erkennt dieser Mensch seinen verlorenen Zustand? Dann kann ich ihm sagen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Aber wenn das überhaupt nicht vorhanden ist, ist es völlig unangebracht. Dann werfe ich das Heilige vor die Hunde und Perlen vor die Säue. Denn wer nicht weiß, von was er gerettet werden soll, wird das kostbare Evangelium auch nicht zu schätzen wissen. Und deshalb ist es so wichtig zu unterscheiden. Um den unterschiedlichen Menschen das Evangelium in rechter Weise zu bezeugen. Und es kann aber auch beinhalten, dass ich gar nichts mehr sage. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, zum Beispiel in eurer Verwandtschaft. Ob ihr da ständig immer das Evangelium wiederholt bei euren ungläubigen Verwandten oder Freunden. Ich zum Beispiel sage in meiner Familie zu gewissen Leuten eigentlich fast nichts mehr. Weil sie alles wissen und sich eigentlich bewusst, so habe ich zumindest den Eindruck, dagegen entschieden haben. Dann sage ich halt nichts mehr. Wenn jemand nichts mehr hören will und nur noch aggressiv reagiert oder darüber lacht und spottet, ist es besser zu schweigen. Damit dann nicht das eintritt, was am Ende von Vers 6 steht. Damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Perlen vor die Säue zu werfen, ist nicht nur sinnlos, sondern kann auch sehr gefährlich sein. Weil wir uns dadurch andere, wenn wir ständig damit fortfahren, zu erbitterten Feinden machen können. Und noch einen Aspekt möchte ich erwähnen. Einem Ungläubigen sollten wir nichts anderes anbieten als die Rechtfertigung allein durch den Glauben. Es ist fruchtlos, mit ihm über andere Lehren zu diskutieren. Der Bericht über das Gespräch Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen ist hier ein ausgezeichnetes Beispiel. Die Frau wollte ja über alles Mögliche diskutieren. Über die Existenz Gottes, wie und wo der rechte Gottesdienst geschieht und über die Unterschiede zwischen den Juden und den Samaritern. Aber Jesus hat sie eigentlich nicht darauf eingelassen. Er hat sie nämlich immer wieder zu ihrem sündigen Leben zurückgebracht und dazu, dass sie Erlösung braucht. Und so müssen auch wir vorgehen. Seht ihr, es ist vollkommen fehl am Platz mit jemand, der noch gar nicht wiedergeboren ist, über die Erwählung, den Heiligen Geist, die Wiederkunft oder andere große Lehren der Gemeinde zu diskutieren. Wer nicht wiedergeboren ist, kann diese Lehren nicht verstehen. Und deshalb ist es zwecklos, mit ihm darüber zu diskutieren. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, was er zuallererst hören muss. Und es ist immer das Evangelium, die frohe Botschaft von Christus. Und eben auch nicht irgendwelche moralischen Appelle. Tu dies oder jenes. Oder seid nett zueinander. Um das mal ganz vereinfacht auszudrücken. Das ist nichts anderes, als zu versuchen, eine Sau zu waschen. Nein, was diese Menschen vor allem anderen brauchen, ist ja eine neue Natur. Sie müssen von Neuem geboren werden. Denn erst dann sind sie ja überhaupt in der Lage, die Wahrheit zu erkennen und anzunehmen und danach zu leben. Und hier möchte ich eben jetzt zum Schluss mal fragen, haben wir ganz persönlich die Wahrheit, nämlich Christus, schon angenommen? Wer ist Jesus Christus denn für uns? Bedeutet er uns alles? Ist er uns kostbar? Ist er für uns der Schatz, der alles andere in den Schatten stellt? Oder gehen wir an ihm und an seinem Wort achtlos vorüber? Das heißt dann nichts anderes, als ihn mit Füßen zu treten. Aber seht ihr, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir seine Kinder sind, dann lasst uns das Evangelium in Weisheit den jeweiligen Menschen verkündigen, damit wir eben nicht das Heilige den Hunden geben und unsere Perlen vor die Säue werfen. Amen.